Ihr Lieben, auch von meiner Seite ein ganz herzliches Willkommen. Schön, dass ihr da seid. Ihr Lieben, das heutige Predigtthema, und Erich hat es eigentlich schon ganz eindrucksvoll anmoderiert mit einem Bild, lautet Leben im Glauben. Und wir haben vorhin ein Bild gesehen, wie eine Person über zwei Klippen springt und dieser Zustand des Fliegens ohne Halt, aber mit fester Zuversicht, dass er drüben ankommt, ist das Glaube? Ganz oft kommt es uns so vor, als kann ich dann besonders gut glauben, wenn ich fest mit beiden Beinen im Leben stehe. Die Bibel sagt dann, lebst du dann mehr im Schauen oder wirklich im Glauben? Also er, von der Mimik her, er glaubt. Er weiß, er kommt drüben an, obwohl er manchmal keinen Halt fühlt. So könnte man überschreiben, Leben im Glauben. Ihr Lieben, darum soll es heute gehen. Bei den Predigtvorbereitungen gehe ich immer ein bisschen unterschiedlich vor. Und jetzt bei dieser Predigt bin ich auf eine Homepage gegangen, so eine Online-Konkordanz. Und da kann man also Schlagwörter eingeben und sieht dann, wo überall diese Wörter in der Bibel vorkommen. Also Leben im Glauben habe ich als Thema gesetzt, gib also Glaube ein. Und auf einmal sehe ich, dass das Wort Glaube, das Substantiv, nur zweimal vorkommt, wohingegen das Verb Glauben über 500 Mal. Da dachte ich, da muss ich jetzt mal reinschauen. Glaube zweimal, auch nur im Alten Testament. Und hier bin ich, also einmal in Jeremia 12 und das andere Mal in Habakuk. Und Habakuk verwendet das Wort Emuna. Und dieses Wort des Glaubens steht für Festigkeit, für absolute Zuverlässigkeit, für Treue, für Wahrhaftigkeit. Und dieses Wort wird ausschließlich vom Verhalten Gottes oder eines Menschen ausgesagt. Also, das Wort drückt zunächst nicht ein Sein aus, sondern ein Verhalten. Glaube, ein Verhalten, das aus einer inneren Festigkeit und Zuverlässigkeit erwächst. Und so meint es also dieses Wort Emuna, die rechte innere Haltung, aus der sich ein richtiges und rechtes Verhalten ergibt. Und der Querverweis, und das ist mal ganz spannend, ist zu Psalm 37, Vers 3, wo genau diese Haltung beschrieben ist. Da heißt es, vertraue auf den Herrn und tue Gutes. Wohne im Land und übe Treue und habe deine Lust am Herrn, so wird er dir alles geben, was dein Herz begehrt. Also er sagt, vertraue, übe Treue, habe Lust und alles wird er dir geben. Das ist diese Haltung, von der Habakuk hier spricht, mit Glaube. Zweimal in der Bibel, im Alten Testament. Habakuk, ich weiß nicht, ob er so aussah. Die Männer sahen damals so aus, es gibt leider keine Fotos. Lebte in den letzten Zeiten des Assyrischen Reiches, kurz bevor die babylonische Weltherrschaft kam. Und es war eine Zeit voller Ungerechtigkeit, Gewalttat und Götzendienst. Und Habakuk sah schon am Horizont die zunehmend wachsende Gefahr der babylonischen Weltherrschaft, die viel Leid und Unheil über das Volk Israel bringen sollte. Und das Interessante ist, wenn wir uns den Propheten Habakuk anschauen, dann spricht nicht er als Prophet zum Volk Israel, sondern er spricht also nicht zu Menschen, sondern er richtet all sein Reden nur zu Gott. Und das Buch Habakuk erzählt von seinem ganz persönlichen Kampf mit Gott, weil er nämlich sagt, Herr, wie kann das eigentlich sein, dass es so viel Leid auf dieser Welt gibt und du nicht eingreifst? Das schreit der Prophet Habakuk zum Herrn. Und so gleichen seine Worte oft Klagegedichten, Klagepsalmen oder Klageliedern, weil er sucht und er ringt und er ruft aus, Herr, wie lange noch soll ich um Hilfe schreien, ohne dass du mich hörst? Um mich herum herrschen Zerstörung und Gewalt. Schrie ich doch zu dir, du greifst nicht ein. Warum lässt du mich Unrecht erleben Und warum lässt du dieses Elend zu? Das ist der Prophet Habakuk. Ganz oft sehen wir bei den anderen Propheten, sie kriegen ein Wort, sie werden losgesandt zum Volk, mahnende Worte, es kommt vielleicht Aufbruch, Umkehr, Veränderung und alles wieder super. Habakuk ganz anders, er redet nicht zum Volk, er ringt. Und er fordert auf, dass Gott doch bitte endlich was unternehmen soll. Ein paar Geschichten von euch kenne ich, einiges aus meinem Leben kennt ihr auch. Vielleicht bist du momentan in so einer Situation, wo du rufst und sagst, wie lang soll ich noch schreien und du machst nichts. Bei anderen Glaubensgeschwistern passieren Wunder in Hülle und Fülle und bei mir. Und er fordert Gott auf, Habakuk, bitte unternimm doch etwas. Und ihr könnt es mal lesen, sind nur 3 Kapitel. Habakuk ringt und er klagt an, wie lange noch. Und auf einmal antwortet Gott und sagt, Habakuk, jetzt halte ich fest. Ich werde etwas Großes tun. Es wird so groß, dass es keiner glauben würde, nur vom Hören sagen. Ich schicke die Chaldäer, ein unrechtes und hartes Volk, als Gericht über das Volk Israel. Auf einmal antwortet Gott und es kommt kein Happy End und ich greife ein, sondern er sagt, es kommt was Schlimmes auf dich zu. Das ist genauso Momente, die können wir in unserem Leben gar nicht wahrhaben. Wir rufen, Gott soll sofort das Problem befreien, er soll Lösung schenken und was passiert? Es kommt noch mehr. Die Chaldäer kommen als Gericht. Habakuk klagt ein zweites Mal an und sagt, wie kannst du Gericht schenken von einem Volk, das bedeutend ungerechter ist als wir? Und er klagt an und sagt, bitte mildere doch dein Urteil und deine Strafe. Und Gott antwortet wieder. Und am Ende sehen wir ein Gebet des Habakuks, wo er auf einmal erkannt hat, all das, was ich brauche, kriege ich vom Herrn, auf manchmal ganz anderen Wegen. Und ich habe mir Habakuk rausgegriffen, gerade bei dieser Frage, Leben im Glauben. Ihr Lieben, manchmal haben wir Kämpfe in unserem Leben, da geht es uns wie Habakuk. Es kommt immer mehr und immer mehr und immer mehr. Und ich frage mich, Herr, hast du mich vergessen? Glaube ich nicht richtig? Kann ich dich nicht mehr hören? Lebe ich in Sünde oder wo ist das Problem? Wieso holst du mich aus diesem Problem nicht raus? Und Gott sagt zu Habakuk, ich habe alles unter Kontrolle, aber jetzt will ich, dass du mir vertraust auf Wegen, die du dir so nicht ausgesucht hast und ich möchte dich wieder groß und stark machen und dich zubereiten, dass du stärker und größer bist als zuvor. Ihr Lieben, es gibt viele solcher Gottesmänner wie Habakuk. Hiob war so einer. Unvorstellbares Leid. Und am Ende seines Leides sagt Hiob 42, Vers 5, bisher kannte ich dich nur vom Hören sagen, doch jetzt, als ich gesehen habe, wie Jesus bzw. Gott für mich eingreift, habe ich dich mit eigenen Augen gesehen. Und Habakuk erkennt genauso, dass Gott nicht nur aufgrund seiner zeitlichen Segnungen angebetet werden soll. Das macht nämlich jeder gerne, wenn Segen kommt, Halleluja, wenn Segen geht, große Anklage, sondern dass Gott angebetet werden soll um seiner selbst willen. Und dieser Prophet Habakuk stellt einige der fundamentalsten Lebensfragen dar, deren Antworten wir uns anschauen, die wichtigsten Grundsteine bilden, auf die man ein richtiges Verständnis von Gottes Wesen und seinem souveränen Weg mit uns bauen kann. Und diese Botschaft steht in Habakuk 2, Vers 4. Da heißt es, der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben. Ich muss ganz ehrlich sagen, mir war das gar nicht bekannt, dass dort dieser Vers zum ersten Mal steht. Ich kenne die Verse nur, wenn sie zitiert werden im Neuen Testament. Und Habakuk sagt, siehe der Vermessene, unaufrichtig ist seine Seele in ihm. Da geht es um die Chaldäer, ein großes Kriegsvolk, die auf sich vertrauen. Das sind die Vermessenen. Der Gerechte aber, der lebt durch Glauben. Ihr Lieben, das ist die Kernbotschaft aus dem Prophetenbuch Habakuk. Und das Interessante ist, der Schreiber des Hebräerbriefs zitiert diesen Vers, um den Gläubigen die Notwendigkeit näher zu bringen, inmitten von Not und Prüfungen stark und treu zu bleiben. Paulus wendet es auch zweimal an, einmal in Römer 1, Galater 3, um die Lehre von der Rechtfertigung des Glaubens hervorzuheben. Er sagt, wir leben nicht aus Werken, nicht aus Selbstsicherheit, sondern allein aus Glauben. Diese Gottesmänner greifen auf Habakuk zurück. Also, wir verlassen gleich Habakuk und gehen auf unsere Reise. Habakuk ist überschrieben mit einem Satz, nämlich, Glauben ist kein einmaliger Akt, sondern eine Lebenseinstellung. Das haben wir vorhin gehört von dem Wort Emuna. Es ist eine Haltung, wie ich mein Leben gestalte. Der wahre Gläubige, der von Gott für gerecht erklärt wurde, wird sein ganzes Leben hindurch am Glauben festhalten, heißt es in Kolosser 1. So, mit diesem Fundament steigen wir ein. Habakuk hat gelernt, einem souveränen Gott zu vertrauen, der nie etwas Falsches tut in meinem Leben und gewiss nicht über seinem Volk. Das ist eine krasse Erkenntnis, ihr Lieben. Hiob, Habakuk, Abraham, so viele Gottesmänner haben durch Leid diese Erkenntnis, ich darf vertrauen, der nie etwas Falsches tut, auch wenn seine Wege ganz anders sind. Also, ihr Lieben, wir haben gehört, es gibt eine Vielzahl prominenter Personen, die durch so einen Weg gehen mussten. Abraham, Mose, Saul, David und viele weitere wurden gerufen. Und einer, der gerufen wurde und diese Haltung schon in seinem Charakter hatte, war Abraham, wo es heißt in Römer 4, Vers 3, Abraham aber glaubte Gott und das wurde ihm zur Gerechtigkeit angerechnet. Und da gehen wir jetzt mal rein. Wenn wir also auf diese Reise uns begeben, dann wollen wir mal unterschiedliche Stationen unseres Glaubenslebens anschauen und prüf dich einfach mal selber mit dem Heiligen Geist, wo du stehst. Mit diesem Grundsatz, Gott wird nie etwas Falsches in deinem Leben tun, sondern dich immer wieder zum Sieg führen. Also, Gott ruft, wir haben das bei Abraham gesehen, und jetzt kann ich reagieren. Entweder, ach, er meint nicht mich, war vielleicht irgendwie ein Gedanke. Andere Leute werden gerufen und hören diesen Ruf gar nicht. Der Heilige Geist ist permanent um jeden einzelnen Menschen bemüht, ihn in die Gemeinschaft mit dem Vater und dem Erlöser zu bringen. Gott ruft beständig. Jede Aktion geht immer als allererstes von Gott aus. Der Mensch, wir reagieren lediglich. Gott ist der größte Initiator zeitlebens in der gesamten Geschichte der Menschheit und er ruft. Er hat dich vielleicht schon gerufen. Oder er ruft dich gerade, vielleicht sogar heute. Dann hör hin, was er heute zu dir sagt. Entweder einen Ruf in eine Berufung oder den Ruf zum ersten Mal, all mein Vertrauen auf ihn zu richten. In 1. Mose 12 heißt es, wie Abraham gerufen wurde, geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einer großen Nation machen und ich will dich segnen und ich will deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. So wird Abraham damals gerufen und er hat nichts. Abraham hört diese Stimme, er prüft nicht, ringt nicht, war das wirklich Gott, sucht sich nicht 5 oder 6 Ratgeber, lässt 10-mal über sich beten. Er hört die Stimme Gottes und wie dieses Bild in der Eingangsfolie und er springt. Er geht los. Ihr Lieben, wie reagieren wir, wenn wir Gottes Stimme hören? Zum ersten Mal? Oder wenn er uns ruft und sagt, Markus, änder doch dies oder jenes. Er zeigt mir auf einmal mit dem Finger auf ein Verhalten, das ich doch ändern kann. Wie reagiere ich? Gott ist der Initiator. Ihr Lieben, Abraham brauchte keine großen Informationen, wie und was und wo. Es reichte ihm, seine Stimme zu hören und zu gehen. Ihr Lieben, wir begeben uns jetzt auf unsere Reise und schauen einfach mal, wie es losgeht. Also, wir starten mit unserer Reise. Und vielleicht kannst du dich noch daran erinnern, wie du zum ersten Mal dich für Jesus Christus entschieden hast. Es war ein wundersames Erleben und du hast gesagt, Herr, wow, so unfassbar bin ich geliebt. Ich kann es richtig spüren. Jesus, ich bete und es kommt sofort die Antwort. Ich gehe in Gottesdienst, liebe meine neu gewonnenen Geschwister, kann auf einmal ohne Masken durch das Leben gehen, blühe auf im Lobpreis, hebe die Hände, rufe den ganzen Tag Halleluja. Wunderbar. War das bei dir so? Seien wir ganz ehrlich. In der Regel ist es bei den meisten Gläubigen so, dass der Herr schubkarrenweise Segen ausgießt und sagt, jetzt will ich mich dir zeigen, ich, der Gott, der sein Kind wirklich liebt. Und wir blühen und machen, wachsen über uns hinaus und merken auf einmal, ich glaube, ich bin der Einzige, der es begriffen hat hier in dieser Gemeinde, ich muss die Liebe richtig reinbringen. Und das sind dann so die jungen Christen, die den Heiligen Geist empfangen haben, ihn hören und dann rein. Und dann sitzen da so ein paar ältere Glaubensgeschwister, lange Zeit im Glauben sagen, ist schon gut, ich freue mich mit dir. Mir brauchst du es nicht erklären, ich weiß uns. Weiter so. Ne? Aber das ist diese erste Freude. Und ich glaube, so ähnlich ging es den Jüngern auch. Mit Jesus, sie waren gelehrt, gehen raus, ne, paarweise und auf einmal erleben sie Wunder und all das volle Kraft voraus und auf einmal kommt so eine Situation, da sollen sie über einen jungen Mann beten, der dämonisch belastet ist und dieser Dämon geht nicht. Und Jesus tadelt sie und sagt, ihr Kleingläubigen, wie lange muss ich noch bei euch bleiben? Und er tadelt den Glauben. Und er sagt, es kommt nicht auf eure Größe an. Es reicht Glaube wie ein Senfkorn, um Wundersames zu erreichen. Es geht um die Haltung. Vertraust du so wie Abraham? Gehst du, wenn er ruft? Stellst du dich auf das, was Jesus Christus in deinem Leben getan hat? Oder sieht die Reise so aus und du willst immer in diesem Gefühl bleiben. Immer am Anfang, alles super, ich lasse die Themen gar nicht an mich heran, man muss nur beten und alles wird sich verändern. Das ist oft so dieses Christsein in den Anfangsstadien. Klaus, du hast mal gepredigt hier und hast gesagt, ich stehe schon 20 Jahre lang im Glauben und nichts tut sich. Das ist dieses Bild. Leben am Glaubensanfang. Und ihr Lieben, jetzt geht es auf einmal weiter. Die Reise geht los, die Bobbycars fahren und ich komme auf einmal in eine zweite Phase meines Lebens. Da ist auf einmal Alltag, erste Ernüchterungen und viele Fragen. Auf einmal hört Gott doch nicht, wenn ich bete. Und ich bin auf einmal irritiert und denke, hä? Habe ich mich verhört? War das alles nur ein Hirngespinst? Bin ich auf irgendwelche Gefühle reingefallen? Gibt es diesen Gott wirklich, von dem ich dachte, dass er mir so nah ist? Ihr Lieben, es gibt immer Momente in unserem gesamten Glaubensleben, in denen wir Gott nicht verstehen. Du nimmst ihn vielleicht nicht mehr wahr, die Predigten sprechen dich nicht mehr an, dein Gebetsleben ist fad geworden oder Leid, Ungerechtigkeit, Mobbing am Arbeitsplatz oder sonst kommt in dein Leben. Und du merkst, so wie diese Rakete nach oben schoss, geht ihm auf einmal die Treibladung aus und sie kracht wieder nach unten. Habe ich selber auch schon erlebt und ich habe Gebet gesucht, Leute haben mir die Hände auferlegt, aber es passierte nichts. Und auf einmal bist du ausgebrannt und denkst, wie kann das alles sein? Gott, wo bist du? Und man fängt an, auf einmal zu schreien. Habakuk, Herr, hörst du mich gar nicht mehr? Ich weiß nicht, ob du das kennst oder ob du vielleicht an diesem einen Punkt momentan bist. Jetzt gibt es zwei Arten, wie du reagieren kannst. Wenn das der Glaube ist, dann schenke ich es mir. Wenn du mir nicht hilfst, dann geh dahin, wohin der Pfeffer wächst. Und du haust ab. Wohin? Zurück an Anfang. Und du lebst dein Glaubensleben immer mal wieder so ein bisschen mit Gefühlen und dann wieder zurück. Aber du sagst, ich habe da keinen Bock drauf. Oder du machst es wie Habakuk und er steht fest und sagt, ich kämpfe. Und dann geht es los, wo auf einmal eine Reise fernab ist von diesen Gefühlen und happy, happy, joy, joy, hin nach innen. Und auf einmal sagt der Herr, wie bei Habakuk, Habakuk, warte. Treff dein Urteil nicht zu früh. Ich werde dir helfen. aber warte. Ihr Lieben, und jetzt geht ein Prozess los, der nach außen so aussieht, der sich auch so anfühlt, wirklich deprimiert, und im Inneren fängt auf einmal an, etwas zu wachsen. Ihr Lieben, in diesem Moment des Wartens stellst du dir ganz viele Fragen und du sagst, Herr, wo bin ich, was hast du vor und wirst du mir helfen? Nimmst du die Krankheit von mir? Kommt mein Ehepartner wieder zurück? Werden meine Kinder sich für dich entscheiden? Und es ist ein Moment, wo du sagst, Herr, ich kann eigentlich gar nicht mehr so richtig viel tragen. Und dann passiert manchmal Folgendes. Die Fragen werden größer und es kommt kein Bonbon, keine Hilfe, sondern noch etwas obendrauf. Ihr Lieben, und dann ist die Not perfekt. In meinem Glaubensleben war es ähnlich. Ich habe mich für Jesus entschieden, habe gedacht, ich kann Glauben leben ohne Gemeinde. So nach 1,5 Jahren habe ich gemerkt, ich brauche irgendwie Glaubensbezug und Geschwister, die mich begleiten. War 2 Jahre im ICF. Irgendwann spricht der Herr zu mir und sagt, Markus, geh zurück in deine Ortsgemeinde. Ich wollte es nicht wahrhaben, er spricht wieder, ich habe es verdrängt, er spricht wieder und ich gehe. Komm hierher, wurde ganz lieb aufgenommen und auf einmal ging der Glaube bergab. Ich habe es nicht mehr verstanden, psychosomatische Symptome ausgebildet, immer mehr Frust geschoben, Freunde verloren. Und auf einmal klopft so depressive Gedanken an dein Leben und du ringst und du betest. Leute beten über dir, nichts passiert. Ihr Lieben, wer von euch kennt eigentlich hier unten im Keller, eigentlich ist es im Teestubenkeller, das Stuhllager? Wer war da schon mal drin? Schon ein paar. Ich war ganz oft während dem Gottesdienst da unten. Der Lobpreis ging los und ich habe gemerkt, wie die Leute hier in Anbetung gehen und von der Güte Gottes singen. Boah, und in mir packt's mich. Ich stehe auf, gehe runter in eine Stuhllage und schlag gegen die Wände. Ich habe gesagt, Gott, was ist dein Problem mit mir? Was willst du von mir? Wieso hilfst du mir aus dieser Situation nicht heraus? So hat es sich angefühlt. Es kam kein Segen, es kam noch mehr Druck. Es hat Wochen und Monate gedauert, bis ich eins begriffen habe, was Jakobus 1 sagt, wo es so ganz leicht klingt. Erachte es für lauter Freude, wenn dein Glaube immer wieder hart auf die Probe gestellt wird. Ich habe mich nie darüber gefreut. Ich habe geklagt. Ihr wisst doch, dass er durch solche Bewährungsproben fest und unerschütterlich wird. Und diese Standhaftigkeit, die daraus erwächst, soll in eurem ganzen Leben ihre Wirkung entfalten, damit ihr in jeder Beziehung zu reifen und tadellosen Christen werdet, denen es an nichts mehr fehlt. Gott sieht dein Leid, aber er sieht mehr als du. Du fühlst dich wie dieser Mann, deprimiert am Boden, zerstört, aber der Herr hat was vor mit dir. Er sagt, ich will dich stärken, sodass es dir an nichts mehr fehlt. Denn meine Gedanken über dein Leben sind so viel höher als meine. Diese Standhaftigkeit soll sich in eurem Leben entfalten. Also, wie kann ich jetzt darauf reagieren? Mache ich es wie Hiob, ich halte fest? Mache ich es wie Habakuk und ich ringe? Oder laufe ich zurück an Anfang? Und sag, wenn das der Glaube ist, höre ich auf. Ganz viele Leute, die in solchen Prozessen sind, schalten ihre Logik ein und sagen, gut, scheinbar ist Gott zu weit weg oder er ist wirklich der alte Mann mit langem weißem Bart, der kann mir nicht helfen. Jetzt richte ich mich irgendwie in meinem Leben ein. Ich lese jeden Morgen von mir aus die Losung, aber darauf begrenzt sich mein Glaubensleben. Er ist fad. Es ist ein Kleinglaube, er ist leer. So ist es bei vielen unter uns, die durch Herausforderungen und Prüfungen gehen, der Herr hat was Gutes vor und sie geben auf, sie lassen los. Aber der Herr benutzt es immer und immer wieder, Herausforderungen in unserem Leben, um unseren Charakter zu schleifen und seine Herrlichkeit zu offenbaren. Hiob hat gesagt, ich kannte dich nur vom Hörensagen, jetzt aber habe ich dich mit eigenen Augen gesehen. Sein Glaube wurde fester und stärker und tiefer als jemals zuvor. Viele Gottesmänner ringen. Jakob ringte mit Gott. Ich lass dich nicht los, ehe du segnest mich. Ihr Lieben, Leid und Schmerz gehören zu jedem Leben, auch zu dem Leben eines Christen. Der Teufel versucht immer, dir etwas vorzuführen. Du hast keinen Glauben, du bist zu schwach, Gott hat dich vergessen. Aber der Herr lässt im Schmerz die Themen hochkommen. Ihr Lieben, wir denken an Josef. Josef wird von seinen Brüdern im Alten Testament verkauft. Er war stolz, das Lieblingskind seiner Eltern. Und er muss gehen. Gerade, dass sie ihn nicht umgebracht haben, werfen die Brüder ihn in einen Brunnen. Und der große Sohn des Vaters wird verkauft als Sklave. Er verliert seine Identität, seine Rolle, seine Funktion. Er ist alleine. Und er sagt, jetzt habe ich alles verloren. Und jemand nimmt ihn zu sich, er darf als Sklave dienen und der Herr ist bei ihm. Er schenkt ihm in allen Dingen Gelingen. Und so sagt sein Herr, gibt ihm immer mehr Aufgaben, immer mehr Verantwortung, sodass sich sein Herr zurücklehnen kann und sagt, Josef macht alles. Dann kennen wir die Geschichte, die Frau des Herrn kommt zu Josef, sie will ihn sexuell verführen. Josef widersteht, rennt weg, lässt sein Gewand noch hinter sich und kommt ins Gefängnis. Unschuldig. Josef lebt genau das, was wir hier gerade beschrieben haben. Als es schon schlimm genug ist, kommt der Faustschlag von oben. Er sagt, Gott, was ist los? Willst du mich völlig zunichte machen? Und er ist im absoluten Tiefpunkt. Er hilft Leuten im Gefängnis, legt Träume aus, sagt, Leute, wenn ihr rauskommt hier, vergesst mich nicht. Sie vergessen ihn. Vielleicht fühlst du dich so. Vergessen von den Menschen, vielleicht vergessen von Gott. Und Gott sagt, ich habe was vor. Er lässt Glaubensmuskeln wachsen. Karriere im Reich Gottes ist nicht Hollywood. Eins nach dem anderen, immer schneller, höher, weiter. Karriere bei Gott geht nach unten. Weil er sagt, im Leid, im Gegenwind, in den Bewährungsproben deines Lebens, da zeige ich mich dir. Da fällt Selbststärke und all das ab. All dein Stolz und all das, was dich an dir selber festhält, ich offenbare mich und stell dich her, stärker und fester als je zuvor. Und was passiert, als Josef durch diesen gesamten Weg geht, kriegt der Pharao den Traum, die Leute erinnern sich, Josef kommt aus dem Gefängnis und wird Vizepharao. Lieben, ich weiß jetzt nicht, wo du stehst, wo du auf deinem Glaubensweg stehst, ob am Anfang, ob auf dem Weg nach unten oder ob du gerade ganz unten bist. Gott spricht dir jetzt in diesem Moment zu. Halte fest, er wird dir zeigen, dass seine souveränen Wege mit dir in ein absolutes Heil führen und er dich wieder aufbereitet. In dem Moment, wo ich festhalte, und mich wie Habakuk, wo Gott zu ihm sagt, warte auf mein Eingreifen und er den gesamten Prozess des Ringens durchgeht, erlebt er, wie er zunehmend siegreich wird. Wir haben die letzten Predigten gehört und dennoch halte ich an dir fest. Gerade weil du mich liebst, weil ich dein Wort habe, halte ich fest und ich zücke mein Schwert, was das Wort Gottes ist, und gehe in den Kampf, um was zu erleben? Finsternis, Dunkelheit, Perspektivlosigkeit, Depression und all diese Punkte will der Herr aus deinem Leben nehmen. Und er kann es auch. Und er kann es manchmal sogar schnell. Manchmal ist es nur ein Gebet entfernt. Aber wenn er momentan auf dein Gebet noch nicht gehört hat, dann heißt es noch lange nicht, dass er kein Interesse an dir hat, dass er dich nicht hört, du etwas falsch machst, sondern er geht mit dir einen Weg, wo du das erleben sollst. Und dann heißt es, lebe nicht nur im Glauben, sondern aus Glauben. Ihr Lieben, und das ist unser Weg im Glauben. Ich habe mal nachgelesen, auch in dieser Verschlagwortung, was Habakuk bedeutet. Die Namen haben alle Bedeutungen. Und Habakuk heißt, der sich an Gott klammert. Mach du es auch. Lauf nicht weg. Dreh dich nicht weg. Klammer dich fest an ihn. Wir haben eine große Wolke von Zeugen. Alle großen Gottesmänner und Frauen, die vor uns lebten, haben Ähnliches erlebt. Wir meinen in der heutigen Zeit oft, wo wir keinen Mangelgruß haben, ich muss beten, alles löst sich auf. Die Wahrheit ist, Gegenwind gehört dazu. Und diese Wolke der Zeugen, wo es in Hebräer heißt, die rufen dir zu. Jeanette, lauf weiter. Jürgen, halte fest. Hermann, das Ziel steht vor dir. Joachim, lass dich nicht unterkriegen. Und so könnte ich jedem etwas zusprechen. Lebe nicht nur im Glauben, sondern aus Glauben. Amen.